Wir erinnern uns an die WM 2006 in Deutschland. Heute, 18 Jahre später, gibt es wieder ein Heimturnier in Deutschland. Die Europameisterschaft. Worin unterscheidet sich eigentlich der Fan der Fußballmannschaft, der ins Stadion geht, von einem Besucher eines Länderspiels? Und was macht der DFB, um mehr Stimmung in die Stadien zu bekommen? Wie halten Fußballer diesen enormen Druckstand, der auf ihren Schultern lastet? Fußball ist ein Milliardengeschäft. Wie sehr profitiert eigentlich Norddeutschland von einem Heimturnier? Und wie heiß sind die Fans ein paar Jahre nach der WM in Katar?
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Mit diesen Fragen haben wir uns mehr als ein halbes Jahr beschäftigt. Die Ergebnisse davon habt ihr in den Folgen 1 bis 10 gehört. Und heute wollen wir ein Fazit ziehen. Was braucht es für ein Sommermärchen 2.0?
In den letzten Folgen konnten wir mit Britta Karlsson, Ole Werner, Finn Bartels, Robert Habeck, Justus Hollatz, Rune Dahmke, Marcel Janssen und vielen mehr herausfinden, was es eigentlich braucht für ein Sommermärchen. Aber erstmal will ich von dir wissen, was ist dir bisher hängen geblieben von der Europameisterschaft? Wie waren deine letzten 2 Wochen, Tillmann?
Die waren schön. Es lief fast jeden Tag Fußball. Das hat mich erstmal sehr glücklich gemacht. Und was mir am stärksten hängen geblieben ist jetzt, sind so die Fans aus ganz Europa. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich die niederländischen Fans in Hamburg gesehen habe, also die Videos. Und mir ging das Herz auf bei den ganzen Videos der Schotten. Wie die in Köln waren und eine ältere Dame über den Platz begleitet haben, wie sie Stimmung gemacht haben in München, in den U-Bahnen, genauso die österreichischen Fans auf dem Rhein, das war einfach herrlich. Und die gute Stimmung hat sich irgendwie in den Stadien wiedergespiegelt, habe ich das Gefühl. Das haben mir zumindest alle Freunde und Freundinnen erzählt, die in Stadien waren, die bei Spielen waren. Und was ich auch schön fand, war so in den Stadien, ich habe es immer nur bei Fotos gesehen, diese Essensvergleiche. Baguette better than Gulasch zum Beispiel. Weiß jetzt nicht, ob es genau das war, aber das fand ich schon ziemlich lustig. Genauso diese Videos, die man dann gesehen hat von den Albanern, die das Spaghetti gegenüber von den Italienern zerbrochen haben. Fand ich schon ziemlich witzig und einfach irgendwie total schön, wie hier so viele Menschen zu Besuch sind und einfach gemeinsam eine gute Zeit haben. Und was ich dir auch sagen kann, ich war vor ein paar Tagen nach dem Achtelfinaleinzug von der Türkei noch in Flensburg am Wasser und es war so ein riesen Autokorso. Ein Auto nach dem anderen raste irgendwie durch die Stadt mit türkischen Flaggen, mit Alarm und laut und es war einfach nur schön. Richtig herrlich und da freue ich mich erst recht, wenn die jetzt noch ein bisschen weiterkommen. Wie ist es denn bei dir, Sascha? Wie waren für dich die letzten Wochen?
Mit wenigen Ausnahmen habe ich vor allen Dingen tollen Fußball gesehen, zum Teil sogar sehr dramatische Spiele, wenn ich da an Kroatien gegen Italien denke. Tolle Fans, wie du schon gesagt hast, und einfach auch eine gewisse Leichtigkeit, die sich so ein bisschen nach Urlaub irgendwie anfühlt. Außerdem habe ich gemerkt, und vielleicht hängt das auch mit unserem Podcast zusammen, ich gehe viel positiver an die Spiele der Deutschen ran. Vorher habe ich fast darauf gewartet, dass wir scheitern und jetzt fieber ich im Gegensatz zu den letzten Welt- und Europameisterschaften sogar mit und jubel, wenn wir ein Tor schießen, weil ich mich mit dem, was da passiert, identifizieren kann. Das war noch ganz anders, als es um die Mannschaft ging. Aber schauen wir mal auf unsere Folgen. Wir haben uns auf die Suche nach den Kriterien für ein Sommermärchen 2.0 gemacht und sind aus jeder Folge mit einem Kriterium rausgegangen. Welches Kriterium ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben, Timmern?
Nahezu alle unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hatten als Kriterium genannt, dass es entscheidend sein wird, wie wir Deutschen uns geben, als weltoffen und sympathischen Gastgeber. Und ich finde, das haben wir ganz gut erfüllt. So diese Weltoffenheit und, wie ich gerade eben schon sagte, diese Videos und die vollen Städte, ach, das ist einfach schön und herrlich. Und das hat, finde ich, jetzt schon in der Gruppenphase den Sommer zu einem Sommermärchen gemacht, wie ich ihn mir gewünscht habe.
Ja, auch wenn nicht alles rund lief. Ich bin da bei dir, ne? Wir geben uns genau so, wie sich das alle gewünscht haben. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, dann ist das auch nicht immer alles perfekt. Vielleicht ist die Deutsche Bahn also so etwas wie der Kohlrabi, den mir meine Mutter beim Familientreffen serviert. Schmeckt mir zwar nicht, hat aber keinen großen Einfluss auf mein Wohlbefinden.
Ein großer Punkt ist natürlich auch das Wetter. Also diese Woche ist es ja unglaublich warm in Deutschland. Wir haben ja gesehen, bei dem Spiel in Dortmund zuletzt wurde sogar eine Trinkpause gemacht. Zu Beginn hätte das Wetter natürlich ein bisschen besser sein können, aber ich glaube, jetzt gerade so mit dem Start des Achtelfinals so einen Sommer zu haben, ist das schon richtig herrlich. Und man kann abends draußen gucken, den Abend noch ausklingen lassen, die Leute feiern zusammen auf den Fanfesten, in den Kneipen, auf den Straßen. Wenn ich da an die Winter-WM in Katar denke, so als direktes Gegenbeispiel, dann lassen wir das an dieser Stelle.
Was ich finde, und das hat Rune Dahmke, der Handballnationalspieler des THW Kiel, mir ja erklärt, die Erwartungshaltung ist auch irgendwie eine ganz andere im Land. Nach der WM 2014 war nur irgendwie der Titel gut genug, darunter haben wir es irgendwie nicht gemacht und damit auch die Messlatte ziemlich hoch gesetzt und sind sehr tief gefallen. Diesmal, so ist mein Eindruck, geht es aber um ganz andere Dinge.
Zum Beispiel darum, was Rune Dahmke und auch der Kapitän der Handballnationalmannschaft Johannes Goller uns als Learning nach der Handball-EM im Winter verdeutlicht haben. Es muss spürbar sein, dass die Mannschaft beherzt auftritt, ihr letztes Hemd gibt und mit Teamgeist und Spielfreude versucht, Begeisterung zu erzeugen. Ich habe, anders als in den Jahren davor, keine überheblichen oder emotionslosen Auftritte gesehen. Und das hat man, finde ich, bei dem Spiel gegen die Schweiz echt stark gesehen. Dieser Wille bis in die Nachspielzeit und dass dann noch der Ausgleich fiel. Überragend.
Ja, das mag auch mit der Kaderzusammenstellung zusammenliegen, ne? Der rechtzeitigen Nominierung, der klaren Hierarchie. Also in der Nationalmannschaft ist halt einfach kein Platz für Egos. Und der Basketball-Weltmeister Justus Hollertz hat das als Kriterium und als entscheidend ja auch für den Erfolg der Basketballer genannt. Es darf keinen Neid geben. Alle müssen Bock haben, miteinander zu zocken. So, glaube ich, waren seine Worte. Und ich finde, das merkt man jetzt auch.
Die Vorbereitung scheint da auch wichtig gewesen zu sein. Vor allem die psychologische Arbeit. Natürlich wird von den Spielern viel erwartet, aber das darf nicht das Gefühl von Druck aufkommen lassen. Man muss es als Privileg sehen. Das haben viele unserer Sportler und Trainer, mit denen wir gesprochen haben, erwähnt und auch der HSV-Sportpsychologe Frank Weiland erklärt. Stichwort Resilienz.
Ja. Ist tatsächlich so, ne? Wie wir mit Rückschlägen, Widerständen umgehen, ist einfach entscheidend. Das gilt ja nicht nur für die Spieler, sondern auch für den Trainer. Julian Nagelsmann macht das wirklich gut. Er passt sein System, seine Taktik an, weicht von dem ab, was er sich eigentlich ausgedacht hat, statt seine Idee auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Zumindest dieses Gefühl hat er nach außen mir gegeben. Diese Anpassungsfähigkeit war im Übrigen auch als Kriterium genannt worden. Nicht das sture Beharren auf den eigenen Ideen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das gilt auch für den DFB, der sich versucht, volksnäher zu geben. Ich erinnere mich da an viele YouTube-Videos und Insta-Videos, die ich auf dem DFB-Kanal sehe, wo ein paar Spieler versuchen, den Ball hochzuhalten um den Pool herum und so ein paar Einblicke in das Camp zu geben. Das finde ich richtig gelungen und ich schaue mir diese Videos gerne an.
Ja, es vermittelt einen guten Eindruck, wie diese Mannschaft irgendwie tickt, auch wenn man da natürlich nur einen oberflächlichen Eindruck irgendwie gewinnen kann. Aber was ich wichtig finde, dass die Mischung zu stimmen scheint. Wir haben da Führungspersönlichkeiten, Künstler, Arbeiter, dazu eine insgesamt sehr hohe Qualität. Und die Mannschaft tritt auch bescheiden auf, intern, aber dürfte sie sich natürlich trotzdem hohe Ziele gesteckt haben. Justus Hollertz hat doch davon berichtet, dass alle eine Medaille bei der WM damals wollten, bis Dennis Schröder gesagt hat, ich will nur Gold. Damit irgendwie auch so ein Umdenken eingesetzt hat, das intern gepusht hat und vielleicht der entscheidende Impuls der Basketballer war, um den Titel zu holen.
Wir haben aber auch Schwächen und sich dieser bewusst zu sein und zu versuchen, die Stärken so einzusetzen, dass die Gefahr minimiert wird, dass die Schwächen ausgenutzt werden, ist schon eine sehr große Kunst. Und da bin ich vor allen Dingen gespannt auf die kommenden Spiele, wie sie das noch beherzigen oder wie das noch stärker umgesetzt wird.
Ja, da gebe ich dir recht. Was noch als Kriterium genannt wurde, war ja ein guter Start. Der ist uns gelungen. Wir sind Gruppensieger geworden, wobei vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir Gruppenzweiter geworden wären. Denn nun warten auf dem Weg ins Finale Spanien und Frankreich und das sind nun mal echte Brocken.
Das stimmt. Und du hast es gerade gesagt, 5-1 zum Auftakt. Krass, also das habe ich überhaupt nicht gedacht. Was auch in unseren Folgen genannt wurde, ist der Heimvorteil. Wobei ich nicht so richtig weiß, ob es den überhaupt gibt, weil auch die anderen wirklich gute und viel Stimmung machen, selbst wenn die Fans unserer Gegner im Stadion in Unterzahl sind. Sie machen es auch zu ihrem Fest.
Das ist eigentlich das Schöne, ne? Dass es ein gemeinsames Fest irgendwie ist und das erfährt man auch immer wieder von Leuten, die live im Stadion dabei waren. Da gibt es keine große Rivalität oder sowas, sondern die freuen sich in erster Linie, dass sie dabei sind. Als weiteres Kriterium, und das ist mir tatsächlich hängen geblieben und das nehme ich auch so ein bisschen für mich und meinen Alltag mit, als weiteres Kriterium braucht es ein großes Quäntchen Glück natürlich auch. Das scheinen wir zu haben, wenn ich daran denke, dass wir gegen die Schweiz, du hast das gerade eben schon erwähnt, nicht das 0-2 kassiert haben und stattdessen spät ja sogar noch zum Ausgleich gekommen sind. Werder-Coach Ole Werner hat da etwas gesagt, das mir in Erinnerung wirklich geblieben ist. Versuche alles Nötige zu tun, damit am Ende nur noch das Quäntchen Glück fehlt. Eine tolle Haltung, wie ich finde, die auf harte Arbeit in der Vorbereitung einer Karriere, einer Saison oder eines einzelnen Spiels abzieht. Ein toller Ansatz. Und finales Fazit, Tillmann. Sommermärchen 2.0, möglich?
Sommermärchen ja, auf jeden Fall möglich. 2.0, Weiß ich nicht genau. Das kam ja auch öfter vor, so der Vergleich direkt mit 2006. Und ich würde sagen 2.0, nein, dafür war 2006 einfach viel zu episch. Aber wer weiß, vielleicht sage ich in ein paar Monaten auch was anderes. Die Gruppenphase hat auf jeden Fall alles für ein Sommermärchen gegeben. Was sagst du?
Ich bin da bei dir, ne? Wie 2006 wird es einfach nicht mehr werden. Ein Märchen aber könnte es natürlich trotzdem noch sein. Wenn wir in den K.O.-Spielen über uns hinauswachsen, und das werden wir müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Sieg gegen eine große Nation könnte nochmal so einen richtigen Hype auslösen. Und ich will nicht von Hansi Flicks Graugänsen reden, aber Außenseitererfolge führen einfach zwangsläufig irgendwie dazu, dass man noch etwas mehr Wind unter die Flügel bekommt. Timmer, nach der Gruppenphase, welches Team hat dich dann bisher überzeugt und von welchem hättest du vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet?
Spanien hat mich bisher überzeugt. Die finde ich schon ziemlich stark. Deutschland fand ich auch überraschend gut. Frankreich fand ich die ersten Spiele sehr souverän, sehr gut. Beim letzten haben sie mich jetzt nicht mehr ganz überzeugt. Ich bin ein bisschen von den Engländern enttäuscht, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, ob, ja, gerade bei Frankreich und vor allen Dingen bei England, ob da jetzt so dieses Achtelfinale nochmal so einen Push gibt und da wirklich so, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt sind wir da. Ja, und Frankreich, Spanien könnten unsere Gegner auf dem Weg ins Finale sein. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin da ganz bei dir. Spanien hat mich am meisten überzeugt. Aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, wie das aussieht, wenn sie mal richtig in der Defensive gefordert sind. Das war bisher eher selten der Fall. Und da setze ich auch schon darauf, dass die Deutschen da nochmal eine Schippe drauflegen und auch durchaus Chancen haben, sich da durchzusetzen. Von den Engländern bin ich, genau wie du sagst, auch total enttäuscht. Ich hatte da wirklich was anderes erwartet. Und Chris Kramer hat das als TV-Experte ja schon gesagt. Er befürchtet, dass in der nächsten Runde Endstation sein wird. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
Ja, gebe ich dir recht. Und was würdest du sagen? Kann es was werden mit dem vierten EM-Titel und diesmal im eigenen Land?
Ich formuliere es mal vorsichtig. Es wird hart und möglich, erscheint es mir allerdings nicht. Wer hätte das gedacht, dass ich nach dieser Winter-EM in Katar sowas mal sagen würde? Aber ja, ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass wir Europameister werden.
Gebe ich dir recht. Bin ich auch ein bisschen überrascht, wenn ich so dran denke, wie wir vor ein paar Wochen oder Monaten noch geredet haben. Und jetzt sind wir beide eigentlich relativ positiv, was zumindest das nächste Spiel angeht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und apropos im eigenen Land. Vor 50 Jahren wurde Deutschland im eigenen Land Weltmeister. Und wo hat sich das DFB-Team um Beckenbauer und Netzer vorbereitet? Genau. Dort, wo Sascha und ich in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit verbracht haben und uns mit vielen Gästen auf die Suche nach dem Sommermärchen 2.0 begeben haben, in der Sportschule Malente. Ralf Stegner war im Jahr 2006 Sportminister in Schleswig-Holstein und erinnert sich mit uns im Interview an den Geist von Malente und warum ihn dieser heute immer noch fasziniert. Mein Kollege Martin Schulte hat den SPD-Politiker getroffen. Hören wir mal rein.
Und die kamen ja auch manchmal zur Vorbereitung von wichtigen Spielen dann immer noch her. So ist es ja nicht. Und natürlich ist Malente halt auch verbunden mit Uwe Seeler. Der war übrigens der Grund, warum ich zum HSV-Fan geworden bin. Ich bin ja als kleiner Junge, wie gesagt, auf dem Betzenberg gegangen, fand die Roten Teufel stark. Und bin eigentlich wegen meiner Verehrung für Uwe Seeler beim HSV dann gelandet. Was voll ganz ungewöhnlich war. Hab den ja später auch kennengelernt. Großartiger Mann. Und deswegen passt Malente da schon ganz gut dazu, eben jemand, der Millionen Angebote ausgeschlagen hat, um hier zu bleiben. Also das Materielle allein, dass da Millionäre sagen, ich will einen anderen Standard haben, ist es ja nicht. Malente hat ja irgendwas auch zu tun mit dem, und der Geist von Malente ist ja sozusagen ein bisschen, sozusagen eher etwas, was dem Jugendherbergscharakter, den das da so ein bisschen hat, entspricht. Und das ja dann auch ganz witzig ist, wenn dann die Günther Netzers und Beckenbauers und Breitners dann darüber reden, wie sie damit umgegangen sind.
Anfang Juni, eine Woche vor Beginn der EM, waren wir in Malente auf der Gala 50 Jahre Geist von Malente dabei. Ich habe die beiden DDR-Nationalspieler Jürgen Kreu und Jürgen Sparwasser dort getroffen. Sie waren beide im Team der DDR dabei, die im Juni 1974 die Bundesrepublik sensationell mit 1:0 bei der WM im Hamburger Volksparkstadion besiegte.
Dann lass uns doch mal reinhören, was DDR-Torwartlegende Jürgen Kreu dir an dem Abend in Malente erzählt hat. Was es ihm persönlich bedeutet, als DDR-Nationaltorwart bei der WM 1974 dabei gewesen zu sein und was er bei der Heim-EM von der DFB 11 in diesem Jahr erwartet.
Ich sag mal, das ist das Größte für einen Sportler überhaupt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich bin froh, das so wie der Nationalmannschaft heißt in Deutschland und nicht die Mannschaft. Das war ein bisschen größenwahnsinnig. Ja. Mhm. Jetzt ist die Nationalmannschaft und ich hoffe, dass sie eine gute EM spielt im eigenen Land.
Und dann habe ich Jürgen Kreu noch gefragt, was er von der Kaderzusammenstellung von Julian Nagelsmann für die EM 2024 hält.
Ich glaube, er hat einen richtigen Schnitt gemacht jetzt mit Jungspielern und auch mit gestandenen Leuten. Ich denke, es ist ein großer Vorteil für die deutsche Mannschaft, jetzt den Toni Kroos, der ja so Regiequalitäten hat, mit in die Mannschaft zu nehmen. Und ich denke, er wird für die Mannschaft sehr wichtig sein bei dieser Europameisterschaft.
Das entscheidende Tor zum 1-0-Sieg der DDR gegen die DFB-Auswahl erzielte Jürgen Sparwasser 1974. Das sagte er auf der Podiumsdiskussion im Juni in der Sportschule Malente zu dem Tor, was ihn berühmt machte.
Es gibt ja im Leben immer Situationen, wo der eine oder andere im Mittelpunkt steht. Also man muss ganz klar sagen, ich bin derjenige gewesen, der da vorne angeschossen worden ist. Und der Sepp hat mitgespielt, aber im Endeffekt ist es so, man braucht 11 Leute dazu, um so ein Spiel zu gestalten und auch die Oberhand zu gewinnen. Und dann kommt solche Situationen oder Jürgen den Ball souverän aus der Luft runterfischt und den Erich Hamann da drüben im Freien sieht. Und ich weiß also heute noch nicht, das ist jetzt ehrlich gemeint, warum ich überhaupt losgelaufen bin, weil am anderen Strafraum haben 400 gewartet, die auf mich losgelassen worden sind. Und normalerweise muss man dem Hamann sagen, also Junge, warum kannst du den Ball da reinspielen? Machte das Spiel sicher von hinten heraus, aber es ist heute noch nicht zu begreifen, warum ich es gemacht habe. Und im Endeffekt würde man heute sagen, es war geil gemacht.
Ich habe Jürgen Sparwasser nach der Gala in Malente noch gefragt, was es ihm bedeutet hat, damals für die DDR zu spielen.
Ja gut, ich bin wie jeder in seinem Land groß geworden. Unabhängig, ob das die DDR war oder Bundesrepublik oder Holland. Und das ist immer eine Ehre, für ein Land zu spielen. Und man versucht, das Beste zu geben.
Auch Felix Magath, der als DFB-Nationalspieler vor allem in den 80er Jahren in Malente war und 1980 Europameister wurde, habe ich an dem Abend in Malente getroffen. Und das habe ich ihn zur EM 2024 gefragt.
Und was denken Sie, was hat die Europameisterschaft für Deutschland für eine Bedeutung?
Ich denke, dass sie eine große Bedeutung bekommen kann, je nachdem, wie wir bei dieser Europameisterschaft nicht nur die Mannschaft, sondern uns auch verkaufen. Wobei man halt aufpassen muss, dass man eben nicht das Verkaufen wirklich in den Vordergrund stellt, sondern das muss über die sportliche Leistung aus meiner Sicht geschehen. Und von daher brauchen wir natürlich Erfolg bei dieser Europameisterschaft im eigenen Land. Aber ich glaube, dass die Voraussetzungen eben von dem Team und auch von den Zuschauern sehr gut sind und ich erwarte, dass wir erfolgreich mindestens ins Halbfinale kommen werden.
Und was sagen Sie sonst über den Kader? Ist der Kader titelreif?
Ob es zum Titel dann reicht, das ist, wie gesagt, manchmal eine Frage von Zufällen oder von Kleinigkeiten. Das lässt sich jetzt so nicht sagen. Man erwartet jedenfalls nicht unbedingt den Titel von uns. Wir gehen also nicht als Favorit in dieses Turnier. Aber dadurch, dass wir eben auch eine Heim-EM haben und wir können sicher sein, dass das Publikum unsere Mannschaft nach vorne treiben wird, haben wir eine gute Chance, auch den Titel zu erringen.
So, Tillmann, jetzt ist es aber soweit und die DFB-Elf startet ins Achtelfinale. Gegen Dänemark geht's dann um den Einzug in die Runde der letzten 8. Natürlich drücken wir die Daumen, dass es für die deutsche Mannschaft noch ein bisschen weitergeht. Wie waren die letzten Monate für dich? Jetzt, wo wir die letzte Folge zu fassen haben, ist es vielleicht auch an der Zeit, dass wir ein persönliches Fazit ziehen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr aufregend. Ich merke gerade, ich kriege hier Gänsehaut, wenn du das so sagst, weil es echt ein sehr, sehr großes Projekt war und es hat uns mega, mega lange begleitet und wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt und ich bin zufrieden. Es war sehr, sehr schön mit dir. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Meine Highlights waren natürlich auch auf beruflicher Ebene die ganzen Interviews, die wir geführt haben. Halleluja, ich hätte vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren niemals gedacht, was für Menschen wir alle treffen. Und was die uns erzählen und wie schön das ist und da einfach Riesendank an alle Gäste, die wir hatten. Und ja, für mich, also es war ein Highlight, auf jeden Fall. Dann ist es für mich auch richtig schön gewesen, was für Feedback wir bekommen haben. Also mir haben Freunde, alte Bekannte aus Bonn, Hannover, München geschrieben, dass sie das hören und dass es ihnen gefällt. Und da möchte ich einfach ein riesen Dankeschön sagen. Das Gleiche gilt irgendwie Freunden und Bekannten, mit denen ich zusammen Fußball gespielt habe und mit denen ich jetzt immer noch regelmäßig ins Stadion gehe. Die sagen mir, ja, na klar, am Donnerstag hören wir die neue Folge. Richtig, richtig schön. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg für mich. Das war richtig schön und da möchte ich auch einmal Danke sagen. Danke an alle, die uns hier regelmäßig hören und auch die uns mit O-Tönen versorgen. Also ich habe immer mal wieder Freunde gefragt, hey, schick mir mal bitte einen O-Ton. Und da kam immer was zurück. Das war einfach richtig, richtig schön zu sehen. Und dann, ja, dieses Ergebnis immer zu sehen, jede Woche zu hören, das ist schon sehr schön und sehr toll. Und es war für mich eine aufregende und richtig gute Zeit. Auch danke an dich, Sascha. Wie war es für dich die letzten Wochen?
Herausfordernd, so würde ich es mal nennen. Ein Podcast zu produzieren gehört ja jetzt nicht zu meiner Kernkompetenz. Es hat aber, wie du schon sagst, unfassbar viel Spaß gemacht. Auch mit dir natürlich. Aber auch, weil wir so viele tolle Gesprächspartner hatten, die so offen waren und zum Teil auch sehr private Einblicke uns gewährt haben, wenn ich da an die Folge Leistungsdruck mit Lukas Pfeiffer und Patrick Herrmann denke. Das war schon außergewöhnlich und hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und so möchte ich auch in erster Linie allen danken, die sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und auch denen, die sich das angehört haben und, wie du sagst, uns Feedback gegeben haben aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und das war tatsächlich schon, wie du es auch gerade eben gesagt hast, kurios. Manche Leute hat man gefühlt 15 Jahre nicht gehört und dann hören sie den Podcast und melden sich. Das war wirklich ein großer Mehrwert dieser Geschichte. Und ja, auch danke dir, Tillmann. Hat Spaß gemacht mit dir.
Sehr gerne. Fand ich auch. Kann ich nur zurückgeben. Ja, und dann bleibt uns natürlich auch noch zu sagen, ein großes Dankeschön an alle im Verlag, die hinter uns standen. Alle einzeln hier aufzuzählen, würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, aber vielen, vielen Dank an alle, die das hier hören im Verlag, die uns das Vertrauen geschenkt haben, die uns Zeit dafür eingeräumt haben, die uns diese Möglichkeiten geschaffen haben und die im Hintergrund alle gearbeitet haben, damit unsere Stimmen hier jede Woche zu hören gewesen sind.
Genau, auch von mir besten Dank an alle, die sich daran beteiligt haben und die das Ding hier möglich gemacht haben. Und natürlich nicht zuletzt an alle, die zugehört haben. In diesem Sinne, Schland, macht's gut. Tillmann, hau rein.
Hau rein, Sascha. Unsere letzte Nacht. Morgen gehen wir auseinander. Wir sehen uns irgendwann irgendwo irgendwie wieder. In diesem Sinne, gute Nacht und schlaf gut.
Da würde ja fast Nena dazu passen. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Oder Jan Delay vielleicht, den wir ja auch in unserem Podcast gehört haben. Der hat ja diesen Song mal gecovert, wenn ich mich recht erinnere. Also, in diesem Sinne, Tillmann, mach's gut.
Tschüss.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tillmann Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinet Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.